DW Wissen. Ich bin Tobias Ullmeier. Hallo, herzlich willkommen. Dieses Wissenschaftsmagazin dreht sich ganz um den Deutschen Zukunftspreis. Das ist gelebte Wissenschaft. Nicht so theoretisch, nicht so schwer verständlich für Laien wie zum Beispiel der Nobelpreis. Hier werden Forscher geehrt, deren Innovationen schon den Markt erobert haben oder zumindest kurz davor stehen. Am kommenden Mittwoch, am 19. November, ist es wieder soweit. Dann wird Bundespräsident Joachim Gauck den Preis verleihen. Drei Kandidatenteams gibt es und die und vor allem deren Erfindungen werden wir Ihnen hier vorstellen. Deutschland ist schon lange Vorreiter in der Stahlindustrie. Kruppstahl, Stahl aus Salzgitter, Messer aus Solingen, das sind Qualitätsprädikate, international anerkannt und geschätzt. Und deutsche Autos aus deutschem Stahl, ja, die sind ohnehin legendär. Aber ausruhen kann sich die Industrie nicht. Die Anforderungen an die Stähle, die werden nämlich immer höher, immer leichter sollen sie sein, dazu immer fester und schön formbar. Für Ingenieure so etwas wie die eierlegende Wollmilchsau. Aber durchaus machbar. In Peine in Norddeutschland steht jetzt eine Pilotgießanlage, die genau solche Wunderstähle liefern soll.
Werkstoffspezialisten haben Stähle entwickelt, die scheinbar widersprüchliche Eigenschaften in sich vereinigen. Eine solche Legierung ist der High Strength and Ductility oder HSD-Stahl. Dieser Stahl, der einen hohen Mangananteil hat, kann gut dehnbar sein, aber auch besonders hart und fest. Besonders interessant ist das für die Autoindustrie. Mit HSD-Stahl wäre es etwa möglich, viel leichtere Karosserien zu bauen, weil die Bleche dann dünner sein können als bisher. Aber genauso stabil. Der Haken daran? Bisher gibt es diese Stähle nur in Versuchsmengen. Aber das könnte sich wohl bald ändern, denn seit Ende 2012 läuft bei der Salzgitter AG in Peine eine neuartige Bandgießanlage, aufgebaut von der SMS Simag AG aus Düsseldorf. Die Anlage ist in der Lage, solche neuartigen Stähle in Form zu bringen. Etwas, das mit herkömmlichen Gießverfahren nicht möglich war. Der Ingenieur Jochen Wanz, Leiter des technischen Vertriebs der SMS Simag, erklärt, was die Anlage auszeichnet.
Wir sind vollständig horizontal im Gießprozess unterwegs, mit der Konsequenz, keine Belastung auf das zu gießende Produkt zu haben. Und vollständig frei von Spannung, Zug oder Druck leiten wir das Gießprodukt durch die Maschine und erstarren es.
Im herkömmlichen Verfahren wird Stahl vertikal in Form sogenannter Brammen gegossen. Das sind dicke Metallblöcke, die meist mindestens 15 cm dick sind und mehrere Meter lang. Diese Brammen werden später zu Blechen gewalzt. Das hat zwei Nachteile. Erstens werden die Brammen während des Gießens aus der vertikalen in die horizontale geleitet. Sie sind dann noch halb flüssig und werden kurzzeitig gebogen und wieder zurück. Das führt zu Spannungen im Inneren des Stahls, der die spätere Qualität beeinträchtigt. Zweitens muss sehr viel gewalzt werden, um aus den dicken Brammen dünne Bleche zu gewinnen. Bei dem neuen Gießverfahren gibt es diese Schwierigkeiten nicht. Nichts muss um eine Ecke geleitet werden und die Brammen sind von Anfang an nur noch 1,5 cm dick. Das schont das Material beim darauffolgenden Warmwalzen. Ideal für schwer herzustellende Legierungen, wie etwa die HSD-Stähle. Und noch einen großen Vorteil hat die neue Anlage. Der Gussprozess findet unter Ausschluss von Sauerstoff statt. Der Gussraum ist mit dem Edelgas Argon gefüllt. Dadurch kann der heiße Stahl nicht oxidieren, sagt Jochen Wanz.
Die gesamte Maschine befindet sich während des Gießprozesses unter Inertgas, was Oberflächenqualität selbstverständlich verbessert.
Die fertigen Gussplatten kommen erst wieder mit Luft in Berührung, wenn sie erkaltet und erstarrt sind. Auch kommen sie bei der Kühlung nicht mit Wasser in Berührung. Dadurch wird das innere Gefüge des Stahls sehr gleichmäßig ausgebildet. Derzeit werden die Platten noch an einem anderen Standort, in Salzgitter, gewalzt. Bei Erfolg dieses Pilotprojektes kann man sich aber eine Verknüpfung des Bandgießens und Walzens vorstellen. Die Idee, die noch heißen Brammen könnten in Zukunft unmittelbar nach dem Gießen in eine Walzanlage kommen. Bei herkömmlichen Gießverfahren geschieht das zum Teil heute schon. Seit Ende 2012 läuft die Bandgießanlage im Probebetrieb. Immerhin ist sie für eine Jahresproduktion von 40.000 Tonnen Stahl ausgelegt. Es geht also darum, die Industrietauglichkeit der neuen Technik unter Beweis zu stellen. In der Anfangsphase wurden dort noch einfachere Baustähle produziert, um die Maschine einzufahren und erst einmal Erfahrung zu sammeln. Seit Februar 2014 erprobt die Salzgitter AG jetzt auch die Herstellung der anspruchsvolleren HSD-Stähle.
Mit Datum Ende Oktober haben wir insgesamt 76 Güsse durchgeführt, 19 davon mit Eisenmanganschmelzen. Am Freitag werden wir das 78. Mal gießen und unsere Inbetriebnahme bzw. unseren Einfahrbetrieb gezielt fortsetzen,
sagt der Ingenieur Peter Juchmann. Er ist als Betriebsdirektor bei der Salzgitter AG für das neue Verfahren verantwortlich. Seine Bilanz der ersten knapp 2 Jahre.
Die grundsätzliche Verfahrenscharakteristik des horizontalen Bandgießens hat eine gute Robustheit gezeigt und eine doch akzeptable Verlässlichkeit. Das können wir bestätigen. Allerdings ist die Qualität der HSD-Produkte noch nicht so, dass wir sie in einem befriedigenden Warmwalzergebnis überführen können.
Mit anderen Worten, es wird noch etwas dauern, bis die ersten HSD-Stähle auf den Markt kommen. Aber vielleicht auch nicht mehr so sehr lang.
Wir sind dabei, die Prozesse an beiden Teilstandorten auf die Eisenmangan-Güten weiter abzustimmen, um ein befriedigendes Warmbandprodukt herauszubringen. Das können wir zurzeit noch nicht, aber wir arbeiten mit Hochdruck daran.
Jedenfalls sind alle Beteiligten zuversichtlich, dass dem horizontalen Bandgießen die Zukunft gehört, weil auch andere Stahlsorten damit einfach besser gelingen. Auch Jochen Wanz ist von der Technik überzeugt.
Wir als Anlagenbauer sehen den HSD-Stahl, diese Werkstoffgruppe, als Türöffner für weitere innovative Stahlwerkstoffe, die uns für die Zukunft rüsten.
All das wäre nicht möglich gewesen ohne eine enge Kooperation mit dem Forscherteam von der Technischen Universität Clausthal um Professor Karl-Heinz Spitzer. Er hatte die Vorarbeiten an einer kleinen Versuchsanlage betrieben. Jochen Schlüter, der selbst an dieser Hochschule Metallurgie studiert hatte und der heute bei der SMS Simag für Spezialentwicklung zuständig ist, freut sich über so einen Erfolg.
Die Anlage ist in Clausthal als Pilotanlage betrieben worden. Da sind viele Voruntersuchungen gemacht worden, die für uns auch Basis gewesen sind, das Verfahren jetzt auch in den Industriemaßstab zu überführen. Und das ist auch ein großer Erfolgsfaktor, nicht nur für dieses Projekt, sondern auch für den Industriestandort Deutschland.
Und weil das neue horizontale Gießverfahren auch Produkte aus ganz neuen, bisher industriell nicht genutzten Legierungen ermöglicht, gibt es hier für die nächsten Studentengenerationen sicher noch einiges zu erforschen.
Nominiert für den Deutschen Zukunftspreis das Team Ulrich Grete, Burkhard Dahmen und Karl-Heinz Spitzer für seine Arbeiten zum horizontalen Bandgießen von Stahl. Das nächste Team forscht in der Medizin, genauer gesagt in der Reizleitung. Kennen wir alle vom Zahnarzt, ohne Spritze tut's weh. Wird die Reizleitung aber unterbrochen in Richtung Gehirn, dann lässt sich die Zahnbehandlung schon eher aushalten. Denn die Betäubung stoppt die Schmerz, also die Stromleitung des angebohrten Nervs an der Zellmembran. Wie das genau funktioniert, unter welchen Bedingungen eine Zellmembran Strom durchlässt oder nicht, das ist dann auch für andere Medikamente wichtig. Münchner Forscher haben ein Verfahren zur Marktreife gebracht, mit dem sie die Stromleitung von Zellen messen können.
Proteine, die darüber entscheiden, ob Strom durch eine Zellmembran hindurchkommt oder nicht, nennen sich Ionenkanäle. Einer, der sich seit seinem Studium mit diesen länglich geformten Transmembranproteinen beschäftigt, ist der Münchner Physiker Nils Fertig.
In jeder Zelle im menschlichen Körper gibt es eine Vielzahl verschiedener Ionenkanäle, die für Kommunikation zwischen Zellen eine große Rolle spielen, die eben für die elektrische Leitfähigkeit, für das Umsetzen von irgendwelchen Reizen in elektrische Signale wichtig sind. Und bei Fehlverhalten, bei Störverhalten von diesen Ionenkanälen kann es eben zu Krankheitsbildern kommen. Da können Medikamente ganz subtil eingreifen, indem sie die Ionenkanäle regulieren, zum Beispiel das Öffnen oder Schließen von solchen Kanälen beeinflussen.
Jeder Zelltyp hat andere Ionenkanäle. Fertig schätzt, dass bis zu 15% aller Medikamente am Markt irgendwie auf diese wirken. Neben Schmerzmitteln gehören Herzmedikamente dazu oder etwa Psychopharmaka. Auch Epilepsie und Diabetes werden von Ionenkanälen beeinflusst.
Darüber hinaus ist es bei allen Wirkstoffen, die neu an den Markt kommen, so, dass sich jede Substanz auf potenzielle Nebenwirkungen auf Ionenkanäle testen muss.
sagt Fertig. Denn Hersteller müssen ja ausschließen, dass ein neues Medikament zum Beispiel Herzrhythmusstörungen auslöst oder irgendwelche andere Nebenwirkungen hat. Aber auch, um ganz neue Wirkstoffe für bestimmte Krankheitsbilder zu finden, sind Ionenkanalmessungen nötig. Und zwar oft richtig viele.
Im ersten Anlauf werden da oft Hunderttausende, oft auch 1 bis 1,5 Millionen verschiedene Substanzen getestet. Und dann werden halt die besten 10.000 oder so rausgesucht, also die irgendwie mal eine Wirkung zeigen. Und werden dann immer weiter gesiebt, bis man halt irgendwie die Substanz hat, die man am interessantesten findet.
Noch vor wenigen Jahren ging das nur per Hand. Mit einer speziellen stromführenden Pipette musste sich ein Laborant eine extra dafür gezüchtete Zelle greifen und diese an einem bestimmten Wirkstoff testen. Eine mühsame und langwierige Aufgabe. Deshalb hat Fertig mit seinen beiden Physikerkollegen Michael George und Andrea Brüggemann und ihrer Firma Nanion ein robotisches Hochdurchsatzverfahren entwickelt, mit dem das Ganze etwa 1000-mal schneller geht. Dabei kommt keine Pipette mehr zum Einsatz, sondern ein Chip aus Borosilikat. Darauf liegen, wie auf einem Schachbrett, 384 kleine umrandete Felder, jeweils wie ein kleiner Topf mit 4 mm Kantenlänge. Darin eine Lösung voller gezüchteter Zellen mit ganz bestimmten ausgewählten Ionenkanaltypen. Am Boden jedes Topfes ist ein winziges Loch.
Diese Öffnung in dem Glas hat eigentlich ähnliche Abmessungen wie so eine Patchpipette auch. Hat einen Durchmesser von etwa 1 Mikrometer, also sehr klein, also sich so ein Hundertstel von einem Durchmesser von einem Haar. Und man gibt einfach ein Tröpfchen von so einer Zellsuspension auf den Chip und dann legen wir Unterdruck an den Chip und saugen einfach eine Zelle aus der Lösung auf die Öffnung in dem Chip.
Je nachdem, ob die Ionenkanäle in der Zellmembran in dem Moment offen sind oder geschlossen, fließt jetzt Strom durch das Loch oder eben nicht. Nun gibt ein Roboter einen Wirkstoff dazu. Reagieren die Ionenkanäle darauf, gibt es sofort eine Veränderung beim Stromfluss. Der wird in einem Computer erfasst und ausgewertet. Aber die Medikamentenentwickler können noch viel mehr herausfinden, sagt der Physiker.
Ich kann Spannungsprotokolle fahren, um die Zelle in bestimmte Situationen zu bringen oder die ganzen Ionenkanäle in bestimmten Rhythmik zum Beispiel zu stimulieren. Habe also ganz konkrete Bedingungen und kann jeden Fall, den so eine Zelle im menschlichen Körper halt mal haben kann, nachstellen.
2002 hat Fertig mit zwei Kollegen der Münchner Universität das Unternehmen Nanion gegründet. Michael George war der erste Mitarbeiter im neuen Start-up. Ein Jahr später konnten die beiden die Physikerin Andrea Brüggemann dazu gewinnen. Anfangs entwickelten die drei Forscher erste Roboter, die nur eine Zelle untersuchen konnten. Später steigerten sie die Zahl auf 4, 8 und zuletzt auf 96 Zellen. Der große industrielle Durchbruch kam allerdings erst 2013 mit dem Chip für 384 Zellen. Der passt nämlich genau zu einem Industriestandard für Pipettierroboter, den alle großen Pharmafirmen und Forschungseinrichtungen nutzen. Der Biophysiker Michael George erinnert sich.
Nachdem wir diese Idee hatten, bis zum ersten Verkauf von so einem Gerät waren ungefähr 6 Monate. Also eine sehr, sehr schnelle Entwicklung. Und diese Module machen es uns natürlich auch leichter, viele Geräte zu produzieren. Wir müssen nicht diese großen Pipettierroboter auf Lager halten, was auch ein logistisches Problem ist, sondern wir können wirklich sagen, wir bauen jetzt 10, 20, 30 Geräte auf einmal auf und können dann beim Kunden nur mit diesem Modul kommen und der Pipettierroboter wird eben von einer anderen Firma aufgebaut.
Die Industrie stand bei Nanion schon Schlange, bevor das erste Gerät Ende 2013 ausgeliefert wurde. Mittlerweile stehen Apparate weltweit so gut wie bei allen großen Pharmaunternehmen und in akademischen Forschungslaboren. Diesen durchschlagenden Erfolg der jungen Firma schreibt George allerdings nicht nur dem eigentlichen Nanion-Erfinderteam zu, sondern auch der Hochschule, an der er und sein Kommilitone Nils Fertig promoviert haben, der Ludwig-Maximilian-Universität in München.
Entscheidend ist war natürlich der Nils, der das gerne wollte, aber es ist halt sehr, sehr stark auch das Umfeld gewesen. Also wir haben in diesem Center for Nanoscience Rollenmodelle gehabt. Es gab da zu dem Zeitpunkt relativ viele Ausgründungen, auch in den Jahren davor, was uns überhaupt das gezeigt hat, dass sowas möglich ist. Das war sehr wichtig.
So hat die Universität die frisch promovierten Unternehmensgründer anfangs mit Räumen und auch mit der Finanzierung einer halben Stelle unterstützt.
Das ist schon wichtig, auch zu sagen, dass das Umfeld eben sehr entscheidend ist. Und das haben wir auch gesehen, dass wir als Vorbildfunktion auch für nachfolgende Firmen immer noch wichtig waren. Ich meine, da ist dann viel Austausch. Man hat einfach Leute, die man kennt, die das gemacht haben, und man kann mit Gründern sprechen, und das halte ich eben für sehr entscheidend. Also ein Spirit, so eine Gründerkultur ist einfach wichtig.
Nominiert für den Deutschen Zukunftspreis Nils Fertig, Andrea Brüggemann, Michael George mit dem Projekt Ionenkanalmessung im Hochdurchsatz. 25 Minuten dauert dieses Wissenschaftsmagazin der Deutschen Welle, insgesamt 25 Minuten, in denen die Weltbevölkerung um sage und schreibe 3.900 Menschen anwächst. Ich spreche hier jetzt nicht nur von den Geburten, sondern von Geburten abzüglich der Sterbefälle, also dem tatsächlichen Bevölkerungswachstum. Wenn das so weitergeht, dann sind wir bis zum Ende des Jahrhunderts bei fast 10 Milliarden Menschen. Und die brauchen Essen. Proteine. Aus Kuhmilch zum Beispiel, aus Eiern oder Fleisch oder aus Pflanzen. Das ist dann deutlich effektiver, denn dafür braucht man deutlich weniger Agrarflächen als mit der tierischen Produktion. Soja ist da bisher der größte Lieferant, aber auch Lupinen können das leisten. Freisinger Forscher haben einen Weg gefunden, wie sie aus Lupinen sogar schmackhaftes Essen zaubern können.
Wir sind jetzt hier in unserem Technikum, wo wir letztendlich die Prozesse abbilden können im halbtechnischen Maßstab, das heißt bis etwa 2000 Liter Extraktionsvolumen.
Stefanie Mittermeier betritt eine große Anlagenhalle am Fraunhofer Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung in Freising. Mit ihrem Kollegen Peter Eisner hat sie hier ein Verfahren entwickelt, mit dem man aus Lupinensamen, die einen intensiven Geruch und Geschmack nach Bohnen und Gras haben, ein neutral schmeckendes und riechendes Proteinpulver gewinnen kann.
Wir fangen an mit Lupinensamen. Die sehen letztendlich so aus. Vergleichbar wie beispielsweise Erbse, sehen ja ähnlich aus von der Größe her. Das hier sind jetzt die Lupinensamen, die wir verwenden. Und im Prozess möchten wir zunächst die Kerne von den Schalen trennen.
Dann werden die Lupinensamen zu Flocken zerquetscht, ähnlich wie Haferflocken. Als nächstes geht es der Forscherin darum, störende Geschmacksstoffe aus den Flocken herauszuholen. Und von denen gibt es in der Lupine allerhand.
Und da konnte ich insgesamt 50 Aromastoffe in der Lupine identifizieren, wobei 25 der Aromastoffe einen sehr, sehr hohen Impact hatten. Das bedeutet, die waren sehr entscheidend für das Lupinenaroma. Und zwar waren die in sehr hohen Verdünnungen des Aromaextrakts einfach immer noch wahrnehmbar.
Auf ihrer Suche nach einem Extraktionsverfahren für diese und weitere störende Stoffe stieß Mittermeier auf sogenanntes überkritisches Kohlendioxid.
Überkritisch bedeutet in dem Fall, es verhält sich nicht mehr klassisch wie ein Gas, also wie das CO2 an sich, sondern es hat Löseeigenschaften wie ein Fluid. Und ein CO2 bekommt man dadurch überkritisch, dass man es auf mindestens 31 bar und 130 Grad Celsius erhitzt. Und da ist dann der kritische Punkt erreicht. Und bei allen Drücken und Temperaturen, die höher sind, verhält sich CO2 wie ein Fluid. Hat die Löseeigenschaften von einem Fluid, ist aber weiterhin gasförmig. Das ist so ein Übergangszustand, mehr oder weniger.
In einem Druckkessel entzieht die Forscherin den vorher gelben Lupinenflocken das Pflanzenöl. Darin bleiben die meisten Aromastoffe zurück. Danach sind die Flocken schneeweiß. Als nächstes kommen sie in einen wässrigen Prozess, erklärt Mittermeiers Kollege Peter Eisner.
Dafür im Speziellen ist ein Separator, der ist bekannt aus der Milchindustrie. Der ist dafür verantwortlich, normalerweise die Molke vom Milchfett zu trennen. Und wird hier bei uns eingesetzt, um die Pflanzenproteine aus der wässrigen Lösung abzutrennen, im letzten Schritt.
Die gewünschten Proteine werden nun von Ballaststoffen, der sogenannten Faserfraktion, getrennt. Am Ende bleibt eine quarkähnliche Masse übrig, die getrocknet ein Pulver ergibt. Das reine Lupinenprotein sieht dann in etwa so aus wie eine Mischung aus Milchpulver und Mehl und schmeckt auch so ähnlich. Auch die Nebenprodukte lassen sich noch in Nahrungsmittel verarbeiten. Das Pflanzenöl kann man zu Salatöl raffinieren und die Ballaststoffe zum Beispiel ins Mehl einmischen und Brot oder Nudeln daraus backen. Die Fraunhofer Forscher haben ihr Produkt mittlerweile erfolgreich auf den Markt gebracht. In Grimmen, in Mecklenburg-Vorpommern, produziert die Firma ProLupin, gegründet als Spin-off des Fraunhofer Instituts, pro Jahr zwischen 200 und 300 Tonnen reines Lupinenprotein, von dem das meiste derzeit zur Speiseeis verarbeitet wird. Für das norddeutsche Bundesland haben sie sich aufgrund der dortigen sandigen Böden und des guten Wachstums der Lupinen entschieden, erklärt der Verfahrenstechnik-Ingenieur Eisner.
Man sollte mit einer Produktionsstätte immer dahin gehen, wo die Rohstoffe auch wachsen, damit man keine langen Transportwege hat. Das ist der Grund, warum wir im Norden sind, genau. Und dort haben wir auch sehr, sehr gute Anbaubedingungen und auch eine Landwirtschaft, die diesen Anbau vorantreiben möchte.
Die Landwirte interessieren sich für die Lupine nicht nur, weil sie dank des neuen Verfahrens damit Proteine produzieren können.
Prinzipiell ist die Lupine natürlich mit ihren bodenverbessernden Eigenschaften, das heißt Stickstoffanreicherung, Phosphoranreicherung im Boden, eine sehr, sehr gefragte Zwischenfrucht für die Landwirte.
Schon in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts hatte König Friedrich II. Von Preußen Lupinen aus Italien eingeführt, in der Hoffnung, den Ertrag auf Roggenfeldern in der Mark Brandenburg zu steigern. Allerdings scheiterten seine Versuche damals an einer Pilzerkrankung, mit der die italienischen Lupinensorten nicht zurechtkamen, der Anthracnose. Die Fraunhofer-Forscher haben sich deshalb für eine pilzresistente Kultursorte entschieden, die zudem wenig toxische Bitterstoffe enthält, die blaue Süßlupine. Nicht nur für Norddeutschlands sandige Böden ist sie gut geeignet, sondern sie könnte einmal helfen, den Hunger weltweit zu bekämpfen, sagt Eisner.
Die Lupine wächst überall auf der Welt, kann man fast sagen. Also die Lupine ist sehr, sehr anspruchslos. Das ist ihre Stärke, nicht unbedingt, dass sie anspruchslose Böden braucht. Sie wächst auch auf starken, schweren Böden. In Regionen, die extrem dürr sind, da wird es wahrscheinlich etwas schwierig werden. Sie hat aber gerade mal eine Reifezeit von gut 100 Tagen, sodass sie eigentlich auch mit längeren Trockenperioden klarkommt. Wir haben Anfragen eigentlich aus der ganzen Welt, aus Asien, aus Australien, Südamerika. Nordamerika müsste man schauen, da gibt es eben auch schon sehr großes Interesse. Man hat also da schon erste Eiscreme-Tests durchgeführt, war ganz begeistert, sodass man dann sagen kann, das ist ein Produkt eigentlich für die ganze Welt.
Der potenzielle Markt könnte jedenfalls riesig sein. Denn im Vergleich zu herkömmlichen Pflanzenproteinen auf Bohnen-, Kartoffel- oder Sojabasis oder auch zu Milchprotein Casein kann das Lupinenprotein mit zwei einzigartigen Eigenschaften punkten. Mit seinem neutralen Geschmack und mit seiner hervorragenden Fähigkeit, Wasser und Öl zu emulgieren.
Es war für uns wichtig, diese Eiscreme als erstes Produkt in den Markt zu bringen, um zu demonstrieren, wie funktionell das Protein ist. Also dieses Speiseeis enthält nur wenige Gramm an Protein pro Becher, zeigt aber eigentlich wunderbar, dass es auf der einen Seite das Mundgefühl sehr cremig und weich gestaltet, gleichzeitig in der Lage ist, einen Schaum zu bilden. Das heißt, ein Eis ist ja auch immer ein Schaum. Neben der Emulsion ist es gleichzeitig noch ein Schaum.
Und das ist für die Fraunhofer-Forscher erst der Anfang.
Damit werden wir jetzt eine ganz neue Range aufbauen an Molkereiprodukten. Das heißt also Milch, Joghurt, Pudding. Dann werden wir weiterhin Feinkostprodukte wie Mayonnaise und Soßen und Dressings auf den Markt bringen, sodass wir auf die Art und Weise nochmal eine neue Range für den Konsumenten schaffen können, dass er auch mal eine Alternative zu Soja hat.
In den nächsten Jahren geht es den Erfindern zunächst darum, den wachsenden, aber noch immer kleinen Markt für vegane Produkte in Deutschland zu erschließen. Doch sie sind überzeugt, die Lupine kann deutlich mehr. Weltweit werden heute 80 Millionen Tonnen Proteine aus Milch, Fleisch und Eiern produziert. Das sind 400.000 Mal mehr als die jetzige Produktion von Prolupin. Da ist also noch jede Menge Luft nach oben.
Stefanie Mittermeier, Peter Eisner und Katrin Petersen für den Deutschen Zukunftspreis nominiert für ihre Arbeiten zu Lebensmittelzutaten aus Lupinen. Fabian Schmidt hat sich für uns all diese Projekte erklären lassen. Die Preisvergabe, wie gesagt, am Mittwoch, den 19. November auf dw.de/Wissenschaft können Sie dann nachlesen, wer gewonnen hat. Und hier gibt's jetzt die Wissenschaftsnachrichten.
Es war eine ereignisreiche Woche in der Geschichte der Raumfahrt. Die Blue Dot-Mission des deutschen Astronauten Alexander Gerst ging zu Ende. Die Rosetta-Mission erreichte ihren vorläufigen Höhepunkt. Am 10. November ist Alexander Gerst wieder auf der Erde gelandet. Das Fünffache seines Körpergewichts drückte ihn beim Landeanflug in den Sitz. Aber auf der Pressekonferenz am 13. November scherzte er bereits wieder mit den Journalisten. Es gehe ihm gut und er sei froh, wieder auf der Erde zu sein. Seine zentrale Botschaft? Es sei ihm wichtig, dass die Menschen sehen, wie zerbrechlich unsere Erde ist. Alexander Gerst betonte immer wieder, dass aus dem All keine Grenzen sichtbar seien. Seine Zukunft sieht Gerst klar in der Raumfahrt. Seinen alten Beruf als Vulkanologe hat er an den Nagel gehängt. Ein spannender Wissenschaftskrimi, ein historisches Ereignis der Raumfahrt. Die erste Landung auf einem Kometen. Am 12. November war Philae erfolgreich auf Churyumov-Gerasimenko, kurz Churi, gelandet. Es war das i-Tüpfelchen der Rosetta-Mission, das Ergebnis von über 20 Jahren Arbeit. Doch auf die Euphorie folgte vorerst Ernüchterung. Philae ist mehrmals gehüpft und liegt jetzt abseits seines geplanten Landeplatzes. Seine Verankerung wurde nicht ausgelöst. Ob der Lander noch auf der Oberfläche befestigt werden kann, konnten die Verantwortlichen der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA bislang nicht sagen. Trotz der Komplikation ist das Landemanöver ein großer Erfolg in der Raumfahrt.
Und das war's auch schon wieder von diesem Wissenschaftsmagazin der Deutschen Welle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und alles Gute, sagt Tobias Oehlmeier.